Dann würde ich Sie bitten, jetzt Platz zu nehmen, zur Ruhe zu kommen und sich auf die erste Musik einzulassen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, der unser Schöpfer ist, und des Sohnes, der uns Freund und Bruder geworden ist, und des Heiligen Geistes, der unser Begleiter sein will. Amen. Herzlich willkommen heute Morgen in diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind und wir zusammen diesen Gottesdienst feiern können. Der Spruch für die kommende Woche steht in Lukas 12, Vers 48 und heißt: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das ist ein Vers, vor dem ich oft zunächst erschrecke und mich frage, was wird da gefordert? Kann ich dieser Forderung gerecht werden? Mir hat es geholfen, den vorhergehenden Satz dieses Verses dazuzunehmen. Da heißt es nämlich: Wer aber ohne den Willen des Herrn zu kennen etwas tut, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge bekommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. Was hat uns Gott gegeben, was andere nicht kennen? Ganz reduziert und auf den Punkt gebracht: seine Liebe. Mit diesem anvertrauten Pfund sollen wir wuchern, wie auch immer das im Einzelfall aussehen kann. Mir ist dazu das alte Lied eingefallen: Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da, gebt diese Liebe weiter. Ich glaube, das ist es. Und das in Treue zu tun, das ist gefordert. An dieser Stelle schon einmal ganz herzlichen Dank der Musik, der Technik, all denen, die drumherum mitgewirkt haben, damit der Gottesdienst und das Kaffeetrinken nachher gelingen. Herzlichen Dank. Mein Name ist Renate Flohr und ich leite Sie heute durch diesen Gottesdienst. Der 13. August. Gibt es heute jemand, der Geburtstag hat und dem wir ein Geburtstagsständchen singen könnten? Wunderbar, das finde ich toll. Dann gratuliere ich Ihnen ganz, ganz herzlich, wünsche Ihnen Gottes Segen und seine Begleitung für das kommende Lebensjahr an jedem Tag. Und wir singen Ihnen natürlich ein Geburtstagslied.
Viel Glück und viel Segen. Und ich würde vorschlagen, Diese Seite, erste Hälfte, Gruppe 1, dahinter Gruppe 2, dann machen wir hinten weiter, Gruppe 3 und irgendwo in der Mitte 4. Sie sortieren sich dann schon zu, das klappt. Erstmal einmal einstimmig und dann vierstimmig. Viel, viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Freude sei auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen.
Alles Gute für Sie. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, Gott anzurufen mit Liedern und Gebeten und beginnen mit dem angezeigten Lied. Thank you.
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf am einen Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Herr, wir loben dich und beten dich an. Danke, dass du uns in der vergangenen Woche begleitet hast, bei der Arbeit, zu Hause, im Urlaub. Du bist mit uns unterwegs gewesen. Es ist gut zu wissen, dass du immer an unserer Seite bist, in schönen Momenten, aber auch ganz besonders in schwierigen Momenten, in denen wir Unterstützung brauchen. Jesus, wir sehen auf dich und wir hören deine Worte. Wir wissen, wie du anderen begegnet bist. Wir können dich als Vorbild für unsere Begegnungen mit anderen nutzen. Du bist ohne Vorverurteilung auf andere zugegangen, hast Kontakt zu allen Menschen gesucht und du bist ihnen freundlich begegnet. Wir möchten so leben wie du, aber wir schaffen es oft nicht. Wir wollen freundlich sein zu allen und haben doch immer wieder nur unsere eigenen Sichtweisen und Vorteile im Blick. Aber Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Es strahlt inmitten der Finsternis für uns auf. Wenn wir auf falschen Wegen unterwegs sind oder an schwierigen und traurigen Momenten verzweifeln, dann strahlt dein Licht für uns auf. Wenn es für uns dunkel wird im Leben, oder unser Leben sogar zu Ende geht, dann leuchtet dein Licht uns den Weg. Vater, wir machen vieles falsch und vergessen deine guten Ideen für unser Leben. Auch in all dieser Finsternis strahlt dein Licht für uns auf. Wir können dir im tiefen Vertrauen auf dich alles sagen, was uns von dir trennt. Alle unsere Sorgen, unsere Fehler können wir bei dir abgeben. Das wollen wir jetzt in der Stille machen. Du kennst uns, du hörst uns immer zu. Kyrie eleison. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht Gott, der Herr, dein Erbarmer.
Die Schriftlesung steht heute bei Jakobus 2 in den Versen 14 bis 19, überschrieben mit den Worten: Glaube ohne Werke ist tot. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen: Du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben's auch und zittern. Wir wollen gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen und ich bitte Sie, wer kann, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, In der letzten Woche haben wir 514,78 € zusammengelegt. Ganz herzlichen Dank dafür. Während des folgenden Liedes wird die Klingelbeutelkollekte für die Seniorenarbeit sein. Dazu brauche ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Und wer wirklich viel noch darüber wissen will, der kann sich an die Chefin der Seniorenarbeit wenden. Die sitzt da, die Karin Mann, die kann ganz viel erzählen, was da für tolle Sachen passieren. Das sei Ihnen herzlich anempfohlen. Die Ausgangskollekte ist für eine Intensivwohngruppe für Kinder in Sulzbach an der Saar bestimmt. Da geht es um Kinder mit ganz schwierigen Lebensgeschichten, die eine Heimat und eine Chance auf einen Neuanfang brauchen. Und damit sie lernen können, ihre Aggression und ihre Wut auszuleben, benötigen diese Kinder besondere Räume und einen besonderen Spielplatz, auf dem sie sich bewegen und ihren Bewegungsdrang ausleben können. Die Wohngruppe benötigt das ganz dringend. Auch das sei Ihnen anempfohlen. Wir singen jetzt das Lied Vergiss nicht zu danken, das Lied 644 im Gesangbuch.
Ich lese den vorgeschlagenen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, Abvers 24. Jesus erzählt dort eine Geschichte. Dort heißt es: Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt, und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baute. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Jesus erzählt diese Geschichte am Ende dieser großen programmatischen Rede, der Bergpredigt. Also quasi seine große Antrittsrede, die er relativ am Anfang seines Wirkens bringt. Und am Ende macht er nochmal seine Hörer darauf aufmerksam, wie wichtig das ist, dass das, was sie gehört haben, nicht nur eine nette Unterhaltung für einen Sonntagvormittag war, sondern dass das wirklich etwas mit ihrem Leben zu tun hat. Und wie wichtig das ist, das im Alltag umzusetzen. In dieser Geschichte vergleicht Jesus das Leben mit einem Haus, das gebaut wird. Und er beschreibt zwei Menschengruppen, die an unterschiedlichen Orten ihr Haus gebaut haben. Die einen, das kennen wir als Wuppertaler, im Tal und die anderen auf dem Berg, auf dem Fels. Und die, die ihr Haus auf dem Fels gebaut haben, die nennt Jesus klug, weil sie seine Worte hören und eben danach handeln. Und die anderen, die ihr Haus auf sandigen Grund gebaut haben, die nennt Jesus töricht, weil sie zwar seine Worte hören, aber nicht dementsprechend handeln. Das Spannende ist, mir wurde ja mal gesagt, ich sage oft das Wort spannend in Predigten, deswegen sage ich es jetzt schon mal zu Anfang. Das Spannende ist, bis zum Wolkenbruch unterscheidet die beiden Häuser nichts. In der Geschichte sind sie äußerlich ziemlich gleich. Der Unterschied der beiden Häuser, er ist nicht sichtbar, denn auch das Haus ohne Felsengrund kann genauso imponierend und imposant sein, wie das Haus, das auf Felsen gebaut wurde. Äußerlich wirkt das alles erstmal gleich und schön. Und ich habe mich gefragt, was will Jesus mir damit eigentlich sagen? Was will er eigentlich damit sagen? Denn worin unterscheiden sich diese beiden wirklich im Kern, diese beiden Häuser? Und was soll das eigentlich für eine Menschengruppe sein, die Jesu Wort nur hört, aber es nicht umsetzt, nicht danach handelt? Klar ist, das ist keine Menschengruppe von Leuten, die, heute würde man sagen, aus der Kirche ausgetreten ist und von Gott nicht zählt, nicht in den Gottesdienst kommt und gar nichts mit Jesus zu tun hat. Sondern es sind genauso wie die anderen Leute, die äußerlich erstmal völlig fromm daherkommen. Die sich irgendwie für den Glauben interessieren, die in den Gottesdienst gehen. Die vielleicht sogar die Bibel lesen. Ja, vielleicht sogar mittwochs abends alle zwei Wochen im Hauskreis sitzen. Das sind Leute, die viel auf sich nehmen, so wie die Menschen damals, die die Bergpredigt gehört haben, viel auf sich genommen haben, um Jesu Wort zu hören. Menschen, die äußerlich völlig den anderen gleichen. Äußerlich sind die beiden Häuser gleich. Aber dann kommt eben der entscheidende Unterschied. Der Unterschied, wo gebaut wurde. Und Jesus bezeichnet eben die einen als töricht. Der kleine, aber feine Unterschied besteht in der inneren Haltung. Er besteht darin, wie man mit den Worten Jesu umgeht. Es geht darum, dass Wort und Tat eine Einheit bilden. Dann ist der Mensch klug, der Jesu Worte hört. Aber es gibt auch die Situation, da gehen Wort und Tat weit auseinander. Und das hängt mit der inneren Haltung zusammen. Es gibt eine innere Haltung, die den Glauben von den Taten entkoppelt hat, wie es der törichte Mann gemacht hat. Dieser Mensch ist töricht, weil er Jesu Worte hört, aber keine Konsequenzen für seinen Alltag daraus folgen lässt. Das bedeutet nicht, dass der Mensch per se, also der so ist, schlecht handelt. Wenn man sich die Verse der Geschichte davor anguckt, wird klar, dass diese Menschen, die Jesus hier als töricht bezeichnet, durchaus in der Lage sind, gute Dinge zu machen. Die können durchaus an Weihnachten auch mal 50 Euro für Brot für die Welt spenden vom Weihnachtsgeld. Darum geht es nicht. Jesus sagt, er gleicht einem Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Ein Mann, der töricht ist, der seine Werke von seinem Glauben entkoppelt hat, ist jemand, der sein Lebenshaus schon gebaut hat. Jemand, der sein Haus schon fertig stehen hat, als er die Worte Jesu hört. Der schon weiß, in welche Schublade er Jesu Worte einzuordnen hat. Der letztendlich sich das an Jesu Worten anhört und ernst nimmt, aber das auch irgendwie relativiert. Jesus, das ist eine wichtige Stimme, keine Frage, aber eben eine unter vielen. Man muss doch auch die Situation berücksichtigen. Und man muss doch auf jeden Fall noch hören, was die allerbeste Freundin dazu sagt. Und auch, was die allerbeste Freundin und die beste Freundin dazu sagt. Das ist ein Mensch, der letztendlich Jesu Stimme hört, aber ihr nicht die oberste Priorität im Leben gibt. Der selbst entscheidet, welche Sätze von Jesus er annimmt, welche Sätze aus der Bibel für ihn zutreffen und wichtig sind. Und das kann auch mal von Situation und Lebensphase ganz anders aussehen. Je nachdem, wie es mir gerade passt, knallhart gesagt. Und dieser Mensch, er baut letztlich auf Sand, weil er eben seinen Halt nicht auf dem Felsen gesucht hat. Weil er jedes Mal neu etwas Ungreifbares vor sich hat, etwas Unbeständiges. Und nach außen kann das manchmal richtig klug vorkommen, weil anscheinend wirkt das ja so, als würde man sich differenziert mit der Thematik auseinandersetzen. Also Jesus hören und dann eben auch die Situation ernst nehmen und immer irgendwie so ein bisschen abwägen. Aber es wirkt nur so, weil in Wirklichkeit hat sich dieser Mann schon im Vorhinein festgelegt. Denn das Lebenshaus steht schon auf sandigem Boden und es ist nicht greifbar. Man hat sich vorher schon entschieden, ganz nach dem Motto, ich höre nur das, was ich hören will und was mich bestätigt. Und das Fatale ist, letztlich ist es ein Glaube, der Jesus nicht ernst nimmt. Es ist ein Glaube, dem etwas Entscheidendes fehlt, so wie wir es vorhin in der Lesung gehört haben bei Jakobus. Es ist der Glaube, der zwar irgendwie nett daherkommt, der vielleicht sogar noch ein bisschen Berührung, spirituelles Erleben in seinem religiösen Hobby sucht, aber dabei bleibt es dann auch. Ein gläubiges Hören ohne ein gläubiges Tun ist letztlich ein Scheinbesitz. Oder besser gesagt, aus dem Glauben an Gott keine tatkräftige Konsequenz zu ziehen, bedeutet letztlich, dass dem Glauben die Substanz fehlt. Und wie töricht dieser Glaube ist, das merkt dann der Mann erst, als der Wolkenbruch kommt. Und ganz nüchtern gesagt, ich ertappe mich selber oft dabei, wie ich doch meine, eigentlich Jesus zu vertrauen in meinem Alltag, eigentlich mit ihm unterwegs zu sein und dann merke, wie oft ich dann doch meine eigenen Wege gehe, mir die Situation so zurechtbastle, dass sie für mich annehmbar ist. Jesu Wort in meine Situation mit hineinnehme und wenn dann die Wolkenbrüche und Stürme des Lebens über mich hereinbrasseln, dann merke ich doch, wie der Boden meines Lebenshauses doch nicht so fest ist, wie ich gedacht habe. Und Dinge oder Menschen, die mir so ein Halt schienen, doch letztendlich gar nicht so der Halt sind, wie ich es gerne hätte. Und wie das Leben manchmal wie Sand durch die Fingern rinnt. Ja, da bin ich in Situationen, in denen mein Lebenshaus durchgeschüttelt wird und es droht vielleicht sogar komplett einzustürzen. In denen ich merke, wie arm und klein mein Leben ist, wie wenig Substanz es hat und wie oft ich auf Sand gebaut habe. Und wenn der Sand des Lebens durch meine Finger rinnt und ich merke, wie mir der Boden unter den Füßen weggerissen wird, merke ich, wie stark die Perspektive Jesu doch eigentlich für mein Leben ist. Wie groß seine Einladung doch ist, zu sagen, bau doch nicht auf Sand, ich weiß doch, was es mit dir macht, sondern bau auf dem Felsen. Ja, der Mann, der auf dem Felsen gebaut hat, das ist der konsequente Glaube. Das ist der Mann, der Konsequenzen folgen lässt aus seinem Glauben. Aus dem Vertrauen auf Jesus folgt etwas. Wir reden ja oft davon, dass Glaube nicht so ein, ich halte mal für wahr, dass es ein höheres Wesen gibt und vielleicht hat das irgendwie was mit Jesus Christus zu tun und christlicher Glaube und Kirche ist auch ganz nett, sondern wir sagen ja immer wieder, Glaube, das ist eine Beziehung zu Gott. Das ist eine Vertrauensbeziehung. Und aus einer Vertrauensbeziehung, da folgt etwas. Ich bin verheiratet, viele von Ihnen auch. Und jeder, der verheiratet ist, der weiß, verheiratet sein, das ist eine wirkliche Beziehung und das hat auch Folgen für meinen Alltag, Folgen für mein Leben, Früher konnte ich die Zahnpastatube aufgedreht neben dem Waschbecken liegen lassen. Heute ist das ein bisschen schwieriger. Ein Beispiel. Früher konnte ich mein Leben leben. Jetzt lebe ich in Absprache mit meiner Frau. Und das will ich auch nicht missen. Das ist großartig. Aber es bedeutet, mein Leben hat sich verändert. Und die Beziehung zu meiner Frau, die hat Konsequenzen, die hat Folgen für mein Leben. Und so ist es auch mit dem Glauben. Den Glauben gibt es nicht ohne die Folgen des Alltages, ohne die Taten. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Und was diesen konsequenten Glauben ausmacht, dazu gibt es letztendlich vier Dinge, die ich glaube, die das beinhaltet. Das erste ist, sich den Stellenwert der Stimme Jesu verdeutlichen. Glaube als Beziehung hat Folgen, wenn man ihn ernst nimmt. Ich habe gerade auch das Wort Konsequenzen gesagt. Vielleicht ist es so, dass das mit dir etwas macht. Dass das in dir etwas auslöst, weil das Wort Konsequenzen irgendwie vielleicht so ein bisschen bedrohlich erscheint. Ja, Jesus hat einen Anspruch, den an unser Leben herantritt. Und er wünscht sich, dass wir diesem Anspruch folgen, dass wir gehorsam sind. Und vielleicht zuckst du jetzt noch mehr bei dem Wort Gehorsam. Ich glaube, wir als Menschen in Deutschland haben so einen Gehorsamsdefekt. Wir haben so einen Gehorsamsdefekt, weil es mal eine Zeit gab im letzten Jahrhundert, wo ein Mensch sich zum Führer unseres Lebens aufgespielt hat und Gehorsam forderte. Und als Volk sind wir diesem Menschen nachgelaufen. Und nachher, am Ende, haben wir gemerkt, wie das Ganze richtig in die Katastrophe ging. Richtig in die Katastrophe ging. Und seitdem sind wir irgendwie immer kritisch, wenn jemand an uns herankommt und sagt, ich möchte, dass du meiner Stimme folgst, dass du mich ernst nimmst. Weil wir einer Person gefolgt sind, gedacht haben, der man vertrauen kann, die aber alles andere als vertrauenswürdig war. Weil Hitler eben aus Hass und Unterdrückung und Eigennutz uns Deutsche regiert hat und ganz anders ist als Jesus Christus. Gehorsam wird dann zum Problem, wenn er gefordert wird und die Person, die das tut, eben nicht vertrauenswürdig ist. Aber Jesus ist da ganz anders. Jesus ist vertrauenswürdig. Jesus ist der, der sagt, wenn du dein Haus auf Sand baust, ich weiß, was passieren wird. Ich weiß, dass es dich eines Tages umhauen wird. Und ich habe gute Wege für dich im Blick. Ich meine es durch und durch gut mit dir. Und mir geht es nicht darum, dass du mir gehorchst, damit ich irgendwie ein Bedürfnis befriedigt kriege, weil ich der Chef sein will und das ganz toll finde, wenn du mir gehorchst, sondern ich weiß, was gut für dich ist. Und deswegen vertrau mir. Und jeder, der Jesus als Erlöser erlebt hat, als den guten Hirten seiner Seele, der weiß auch, dass es sich lohnt, Jesus als den Herrn anzunehmen. Der weiß auch, dass das Leben ohne Jesus am Ziel vorbeigeht und letztlich in sich zusammenkracht, so wie das Haus in der Geschichte. Der weiß, dass im Vertrauen auf Jesus mein Leben Substanz und Halt hat. Und deswegen lohnt es sich, die Stimme Jesu ernst zu nehmen. Nicht als eine unter vielen, nicht als die neben der besten Freundin, neben der Situation etc. pp., sondern als die Stimme des Lebens, die mir Weisung geben kann. Erstens, sich den Stellenwert der Stimme Jesu verdeutlichen. Zweiter Punkt, die innere Haltung. Letztendlich sind wir Menschen ja schon immer in unserem Lebenshaus eingerichtet, wenn uns die Stimme Jesu trifft. Letztendlich sind wir ja schon im Leben unterwegs. Es ist ja selten so, dass wir völlig hilflos da stehen und dann warten, kommt die Stimme Jesu und dann bauen wir unser Lebenshaus. Sondern meistens haben wir unser Leben schon eingerichtet. Und dann tritt Jesus an uns heran. Und die Frage ist genau die, mit welcher Haltung begegne ich Jesus? So wie der Mann, der auf sandigen Boden gebaut hat, der letztendlich die Stimme Jesu hört, als eine unter vielen, oder wie der Mann, der auf Fels gebaut hat, der letztendlich sich öffnet und sagt, ich weiß, das Einzige, was ich dir eigentlich anzubieten habe, ist der Sand meines Lebens, ist diese Unbeständigkeit, die mich umhertreibt, ist diese Sache, dass ich gar nicht weiß, wie mein Leben erfüllt sein kann. Ich brauche dich. Und er hat die Erwartung, dass Jesus eben nicht nur ein netter Prophet ist, nicht nur ein netter Typ ist, nicht nur irgendein langer Hippie, der vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern dass er der lebendige Gott ist, der Richtung und Wege für mein Leben hat. Und in dieser Haltung erwarten wir, dass Jesus konkret zu uns spricht, uns konkret führt, in den Situationen, in den Stürmen des Lebens konkret zu uns spricht. Also zweiter Punkt, die Haltung, offen zu sein und zu erwarten, dass Gott wirklich spricht. Und als drittes, der konsequente Glaube lässt Hören und Tun zusammenkommen. Der konsequente Glaube lässt keinen Spalt zwischen dem Gläubigen hören und dem Gläubigen tun. Und es beginnt damit, dass man weiß, es lohnt sich, nah bei Jesus zu sein. Als Jesus seine Jünger berief damals, heißt es im Markus-Evangelium, als allererstes berief er sie, damit sie nahe bei ihm sind und damit sie das Evangelium verkündigen. Da sind schon diese zwei Seiten, die zusammengehören. Nahe bei Jesus zu sein und dann das Evangelium zu verkündigen. Tatkräftig in dieser Welt unterwegs zu sein. Aber es beginnt genau damit, nahe bei Jesus zu sein. Tun und Hören kommen dort zusammen, wo wir uns in die Gegenwart Jesu zurückziehen. Ja, uns in dem Gebet Zeit nehmen, Dinge mit Jesus durchsprechen. Unser Leben, unser Handeln unter ihn stellen, uns in seine Gegenwart ziehen lassen. Nichts ist wichtiger, was wir tun können, als nah bei ihm zu sein. Und aus dieser Nähe zu Gott, da folgen die Taten. Aber es beginnt eben damit, dass wir sagen, wir ziehen uns nah an Jesus heran. Und dann ein letztes. Erstens war ja, sich den Stellenwert der Stimme Jesu verdeutlichen. Zweitens, die Haltung haben, dass Jesus redet. Drittens, hören und tun zusammenkommen lassen. Und viertens, den Glauben praktisch werden lassen. Im Gebet die Probleme mit Jesus durchsprechen und dann im Alltag den Glauben leben. Auch wenn es manchmal unangenehm ist, auch wenn es manchmal bedeutet, anders zu handeln als sein Umfeld. Eben nicht mitzulästern, wenn im Büro mal wieder über die tuddelige Sekretärin des Chefs gelästert wird. Sich auf die Seite der Person stellen, die Außenseiter sind. Ja, im Büro nicht mitzumachen, wenn der dicke Kollege gemobbt wird und sich lustig gemacht wird über ihn, sondern sich auf seine Seite zu stellen. Vergeben, da wo man verletzt wird und nicht in Härte verfallen und in Wut geraten, sondern zu wissen, Gott, du hast mir vergeben, wie ich vergebe. Gott in den Mittelpunkt stellen. Das weitergeben, was einen begeistert von Jesus. Den Glauben teilen, nicht für sich abkapseln. Und es ist manchmal herausfordernd. Und es bedeutet aber auch, all dies und noch mehr zu tun, nicht weil das alles gut und richtig wäre oder weil das einfach und schön wäre oder weil man zu den sogenannten guten Menschen in dieser Gesellschaft gehört, sondern weil man weiß, dass es Jesus gut mit einem meint und dass es den Glauben eben ohne die Praxis nicht gibt. Warum ist dieser Mann klug, der all das berücksichtigt? Er ist klug, weil er weiß, dass die Stürme kommen. Weil er Jesus ernst nimmt, weil er weiß, dass Jesus und seine Gebote den Ernst des Lebens widerspiegeln und es nicht eine Verhandlungsgrundlage ist. So nach dem Motto, ich habe hier meine Bergpredigt vorbereitet, schaut mal drüber, das mit der Feindesliebe wäre mir wichtig, mit dem Ehebruch können wir noch mal drüber reden. Nein, so meint das Jesus nicht. Er möchte uns ganz. Und weil er weiß, dass Jesu Wege die besten für ihn sind, auch wenn man selber das vielleicht nicht immer sieht, nicht immer versteht, weiß man doch darum, dass Jesus es gut mit einem meint. Man ist selten in der Situation, dass man knallhart der eine Mensch ist, der auf Sand baut, oder knallhart der andere Mensch ist, der auf Fels baut. Mal gibt es das, da ist man ganz auf dieser einen Seite, mal auf der anderen. Aber oft ist es doch so, dass in unserem Lebenshaus die manche Räume auf Fels gebaut sind und manche eher auf Sand. Und wenn der Sturm kommt, wenn die Sinnflut über uns hereinbricht, so hört es sich ja an, dann zeigt es sich, worauf die Räume unseres Lebens gebaut sind. Und Jesus lädt uns ein, er lädt uns ein zu sagen, bau auf mich. Bau auf mich. Und da, wo du schon im Vertrauen auf mich lebst, sieh, wie es dich nach vorne bringt in deinem Leben. Sieh, wie gut es dir darin geht, auch wenn es nicht immer einfach ist. Auch wenn das nicht heißt, dass da alles gut läuft, aber sieh, dass dein Leben dort Halt und Substanz hat. Und bau die anderen Räume deines Lebens auch auf mich. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied unter der Nummer 295. Wohl denen, die da wandeln.
Wir laden Sie herzlich ein zum Gottesdienst am nächsten Sonntag, dem 20. August, wieder hier im Paul-Gerhardt-Haus. Predigen wird wieder Simon Schupetta. Gestern hat sich unsere Jugendfreizeit auf den Weg nach Südschweden gemacht. Die sind noch unterwegs und werden im Laufe des Nachmittags möglicherweise ankommen. Nein, hoffentlich ankommen. Ich möchte Sie einfach bitten, für die Fahrten und die Mitarbeiter und die Jugendlichen zu beten, damit das einfach eine gesegnete Freizeit wird. Dann gibt es, so wie letzte Woche auch, noch einmal einen Spendenaufruf, diese Verdoppelungsaktion Afrika. Wir wissen alle, dass in Ostafrika seit vielen Monaten Dürre und Hunger herrscht. 23 Millionen Menschen hungern dort an dieser Stelle. Und es wird einfach darum gebeten, dass wir das spenden, um Erstversorgung gewährleisten zu können, unter dem Stichwort Verdoppelungsaktion Afrika. Draußen liegen...
Das ist jetzt unabgesprochen, aber letzten Sonntag hat mich jemand angesprochen, hat gesagt, können wir nicht für die, die vergessen, bis zu Hause die Kontonummer mitzunehmen, hier eine Säule aufstellen und dafür sammeln. Also wer sagt, ich möchte nächste Woche Geld mitbringen und möchte speziell für diesen Zweck das geben, dann wird es hier eine Möglichkeit geben, das abzugeben, und dann werden wir das so weiterleiten, dass es dann auch verdoppelt werden kann. Ich weiß, wie das ist, man nimmt die Schreiben dann nicht mit und weiß die Kontonummer zu Hause nicht mehr. Und so hätte man die Chance, wenn man das möchte, das hier auch in der Gemeinde zu tun.
Ja, danke, Michael. Dann gibt es noch eine Abkündigung von Susanne Warding.
Ja, es gibt noch eine traurige Abkündigung ganz am Ende. Der Friedhelm Ringelband ist am vergangenen Sonntag leider verstorben. Er hatte eine Herzklappen-OP. Ich weiß, er ist die Woche davor irgendwie noch hier im Gottesdienst gewesen. Da habe ich noch mit ihm gesprochen. Von der OP hat er sich nicht erholt und ist am vergangenen Sonntag verstorben. Der Friedhelm, ich denke, ganz viele, wahrscheinlich fast alle, kennen ihn. Er hat lange ist er Presbyter bei uns gewesen, 30 Jahre lang in der Gemeinde. Er hat beim Gemeindebrief mitgemacht. Er hat gepredigt hier sonntags, im Lazarushaus gepredigt. Ich weiß, viele sind mit ihm unterwegs gewesen. Er hat Fahrten gemacht und ist jemand, der ganz aktiv war in unserer Gemeinde. Morgen ist die Beerdigung um 12 Uhr am Nochenberg. Der Wilfried von Bauer wird sie halten. Ich denke, eine gute Gelegenheit, sich von Friedhelm zu verabschieden. Wir wollen Dank halten, Fürbitte halten. Ich bitte Sie und euch, dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Vater, wir danken dir für den Gottesdienst. Die Zeit mit dir hat uns gut getan. Gestärkt durch dein Wort starten wir voller Energie in eine neue Woche. Vater, wir bitten dich für die Jugendfreizeit, die gestern Abend gestartet ist. Schenke den Jugendlichen eine schöne Zeit in Schweden. Rüste die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kraft, Fröhlichkeit, Spaß und guter Laune aus. Bewahre alle, damit sie eine gute Zeit haben und gesund wieder hier ankommen. Vater, wir bitten dich für die Senioren in unserer Gemeinde. Danke, dass wir ihnen einen Treffpunkt mit gutem Programm bieten können. Du weißt, wie einsam manche sind und mit welchen Schwierigkeiten sie auch klarkommen müssen. Du weißt aber auch, welche guten und schönen Seiten das Alter zu bieten hat. Gib den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genug Kraft und immer neue Ideen für ihre Arbeit. Vater, wir bitten dich für die Jugendlichen, die in der Jugendhilfeeinrichtung in Sulzbach leben. Hilf ihnen, wieder Vertrauen in sich und andere Menschen aufzubauen. Nimm dich ihrer an, denn alleine schaffen sie den Weg nicht. Stärke die Mitarbeiterinnen und gib ihnen den Blick und helfende Hände, den richtigen Blick und helfende Hände für die Jugendlichen. Vater, wir wollen dich für Korea bitten. Die Menschen in Nord- und Südkorea träumen von einem wiedervereinigten Land. Diesen Wunsch können wir in Deutschland ja gut verstehen. Vater, gib Frieden für die Menschen in beiden Landesteilen, damit Familien wieder zusammenfinden können. Vater, stoppe die Mächtigen in Korea und in den USA, damit der Streit nicht weiter eskaliert. Gib ihnen Weisheit für ihre Entscheidungen. Du kannst Frieden schaffen und dafür sorgen, dass die Waffen schweigen. Christinnen und Christen in Korea gucken voller Sorge in ihre Zukunft. Steh ihnen bei und lass sie nicht allein. Vater, danke, dass wir dir alles sagen können, dass wir alles bei dir abgeben können. Gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so möchte ich euch und uns den Segen des Herrn zusprechen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir bleiben stehen und singen noch gemeinsam das Lied unter der Nummer 607. Herr, wir bitten, komm und segne uns, aber nur die Strophe 1 und 4, nicht 1 bis 4.